Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Raphansel.
Schön, dass Sie dabei sind. Hallo. In unserem Sachbuchmagazin geht es heute darum, wann wir eigentlich wirklich zufrieden sind. Warum Höflichkeit zum Beispiel wahre Wunder wirkt. Wieso Narzissmus auf der anderen Seite die ganze Welt vergiften kann. Vor allem aber, und das hat diese Woche wieder einmal deutlich gemacht, wirklich zufrieden kann niemand von uns sein, solange wir in einer Welt mit Rassismus leben. Einen möglichen ersten Schritt in eine Welt ohne Rassismus beschreibt jetzt die Autorin Alice Hasters.
Erstmal, wenn es um Rassismus geht, wenn es auch um eigenen Rassismus geht, erstmal tief durchatmen und zuhören und vielleicht diese Möglichkeit zulassen, dass man rassistische Handlungen oder Denkmuster hat und das nicht bedeutet, dass man der schlechteste Mensch der Welt ist. Sonst wird man es nie angucken und sonst verdrängt man es immer. Wir kommen sonst nicht weiter. Also sich wirklich dieser Unbequemheit stellen und dann auch merken, man kommt da durch, man schafft das. Ich will allen Mut machen. Wir kriegen das hin. Einfach weiterreden, immer weiter darüber sprechen. Ja.
Und wir haben geredet. Alice Hasters war nämlich zu Gast hier in der Lesart mit ihrem Buch »Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten«. Und das ganze Gespräch, das finden Sie online auf deutschlandfunkkultur.de. Unser Sachbuchmagazin heute zu der Frage, wann wir eigentlich zufrieden sind. Und eins, das scheint klar, es gibt Menschen, die sind nur zufrieden, wenn es sonst niemand ist.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Als ich diese Sendung geplant habe, da hatte ich eigentlich wirklich fest vor, nicht über Donald Trump zu sprechen, nur weil wir jetzt über Narzissten reden. Aber wenn der US-Präsident mitten in den Protesten gegen Rassismus die Demonstranten vor dem Weißen Haus mit Tränengas und Gummigeschossen vertreiben lässt, um gemütlich in die Kirche auf der anderen Straßenseite gehen zu können, weil er da gerne ein Foto von sich machen lassen möchte, ja, dann ist es wirklich unmöglich, nicht über ihn zu reden. Zumal Pieke Biermann jetzt bei mir ist und die hat ein Buch gelesen über die toxische Macht der Narzissten. Ein Buch von der französischen Psychologin Marie-France Irigoyen. Also Pieke Biermann, bietet dieses Buch denn eine Erklärung vielleicht für dieses narzisstische Verhalten von Donald Trump?
Ja, zum Beispiel schon mal gleich das Schamgefühl. Ne? Also wer so ein Foto in so einer Situation unbedingt machen muss und dann noch nicht mal die Bibel je gelesen hat und schon gar nicht beten geht, der hat kein Schamgefühl. Und Mangel an Schamgefühl ist eins der wichtigsten Kriterien für die Definition von Narzissmus. Es gibt noch viele andere und eigentlich kennen wir sie auch alle, weil sie sind sehr geläufig. Also Größenwahn, man findet sich selbst den Allertollsten, glaubt aber eigentlich nicht so sehr daran, deswegen muss man das ständig bestätigt kriegen. Es zeugt eine Sucht nach Bewunderung, Anbetung, Kritikunfähigkeit. Kritik wird immer als Vernichtungsfeldzug missverstanden. Neidgefühle, überhaupt eine Art von Suchtverhalten, immer mehr, immer siegreich und so weiter zu sein. Gekoppelt auch mit einer Art von, also dieser Krankheit nennen wir heute ADHS, das ist eben dieses Aufmerksamkeitsmangelsyndrom. Man kann nicht lange zuhören, man kann sich überhaupt nicht lange konzentrieren und man ist hyperaktiv. Alles dieses trifft auch auf Donald Trump zu, wie wir aus den letzten Jahren seiner Beobachtung mitbekommen haben. Und das sind alles wunderbar klare, definierte Kriterien zur Beschreibung eben von Narzissmus. Mhm. Inwieweit der pathologisch ist, das ist dann wieder eine andere Frage, aber bei ihm ist er das wohl.
Wobei wir jetzt mit Ferndiagnosen natürlich vorsichtig sind. Ja. Ich hab beim Blättern aber gesehen, dass Irigoyen Donald Trump als Schulbeispiel des grandiosen Narzissten bezeichnet. Ja. Aber sie schreibt ja nicht wirklich ein Buch über ihn, oder?
Nein, das ist kein Buch über ihn, aber sie macht mit ihm auf und sie nimmt ihn sozusagen als die Verkörperung des amerikanischen Traums. Und das ist eine ganz wichtige Position, weil sie leitet das auch immer gesellschaftlich zurück und ab und auch historisch. Und wichtig ist aber auch erstmal zu sagen, Narzissmus und Narzissmus ist nicht dasselbe. Mhm. Erstmal ist Narzissmus auch eine nötige Phase in der kindlichen Entwicklung, weil man das braucht, um rauszukriegen, was man kann und sich auch, was man sich trauen kann und so weiter. Wenn das zu viel wird, dann wird es notfalls auch pathologisch oder zumindest mal grandios oder sonst wie. Und dann gibt es Narzissmus, der ist auch später, wenn er noch ausgeprägt durchaus da ist, ist er nicht unbedingt zerstörerisch, wie im Falle von Trump und diversen anderen Leuten auch. Ich habe zum Beispiel gelernt von einem Psychoanalytiker, eigentlich muss man grundsätzlich nur unterscheiden zwischen einem produktiv, konstruktiv, kreativen Narzissmus und einem destruktiven Narzissmus. Der Kreative, jeder Künstler hat den, egal welchen Geschlechts. Man braucht einen gewissen Größenwahn, um sich überhaupt in die Öffentlichkeit zu trauen, um sich zu trauen, irgendwas zu machen. negativ, destruktiv wird er dann, wenn alle diese Sachen übersteigert sind und man nur noch sich selber sieht und über alles andere wegtrampelt. Empathiemangel ist auch so ein Beispiel für Narzissmus.
Dieses nach außen gehen, sich trauen, etwas machen, das ist ja relativ typisch so für unsere westliche, individualisierte Gesellschaft. Liest sich das dann bei Eric Goyer auch so, als sei dieser Typus Donald Trump in der Negativform quasi die logische Konsequenz unserer Art zu leben?
Ja, wie gesagt, eine Verkörperung des amerikanischen Traums. Okay. Das ist sehr interessant zu lesen. Also von Freud geht dieser Begriff aus. Und eigentlich ist der Begriff schon schief. Also es geht ja gar nicht um Selbstliebe, wie dem Mythos vom Narziss, sondern eigentlich geht es um das Gegenteil. Es geht um den Drang, Zwang, ständig zu vertuschen, dass man sich eigentlich nicht riechen kann oder dass man sich eigentlich faul und hohl fühlt. So, und sie referiert dann, wie das von der Freudschen Definition übergegangen ist, Anfang des letzten Jahrhunderts ungefähr, in die US-amerikanische Psychiatrie, Psychoanalyse und so weiter. Und da hat der Begriff eine Umwandlung erfahren, nämlich es geht nicht mehr um Selbstliebe, sondern um Selbstwert. Damit haben wir eigentlich schon den Schlüssel der Amerikanisierung auch dieses Begriffes, weil die amerikanische kapitalistische und später dann erst recht neoliberalistische Gesellschaft funktioniert genau danach. Ich muss immer der Beste sein, ich muss immer der Reichste sein, ich muss siegen und gewinnen und so weiter, und dem ordnet man alles unter.
Wobei es diesen Typus männlichen, narzisstischen Politiker doch auch in Ländern und Gesellschaften gibt, die ganz anders ticken als die USA. Also es gibt ja auch die Erdogans, die Orbans, die Bolsonaros. Also da würde ich Unterschiede sehen. Eine andere Gemeinsamkeit, die mir auffällt, sind das eigentlich immer Männer?
Ja, natürlich sind das immer Männer. Also man weiß nur von Männern, aber wundert Sie das ehrlich gesagt? It's a man's world.
Ich schweige.
A white man's world. Aber übrigens, die Gesellschaften, die sind gar nicht so verschieden. Das, was da in Amerika vorgelebt wird seit Jahrzehnten, das ist inzwischen weltweit auch Praxis und Ideologie. Die unterscheiden sich gar nicht so.
Wenn ich nochmal auf den Buchtitel zurückkomme, die toxische Macht der Narzissten und jetzt der Untertitel, den habe ich vorhin noch verschwiegen. Und wie wir uns dagegen wehren, das verspricht ja Lösungsansätze. Welche finden wir da?
Ja, das ist ein bisschen eine Irreführung. Wir finden keine Lösungsansätze, ist kein Ratgeber. Das ist auch kein Handbuch für, wie gehe ich mit Narzissten um. Was man daraus nehmen kann, ist, man versteht besser, wie Narzissten ticken und was das gesellschaftlich und auch in der Familie und im Arbeitsleben und so weiter für Folgen hat. Und daraus kann man natürlich was ableiten. Und Eric Goyer hat einen Hoffnungsschimmer, bietet sie am Ende. Und im Grunde ist das die Hoffnung auf einen Ermüdungsbruch. Irgendwann haben wir genug von dieser Art von Großmannszucht und immer besser, immer. Und die Jugend, das ist ihre große Hoffnung, ist da längst weiter. Die praktiziert sehr viel mehr Solidarität, Sharing, Recycling, und der Klimawandel wird ein Übriges tun.
Das sagt Pieke Biermann über das Buch »Die toxische Macht der Narzissten und wie wir uns dagegen wehren« von Marie-France Irigoyen. Für 16,95 Euro bei C.H. Beck erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Haben Sie gut geschlafen letzte Nacht? Wenn Sie das jetzt beantworten können, ohne vorher auf Ihr Smartphone zu gucken, dann sind Sie ganz schön altmodisch. Weil Selbstoptimierung ist ja seit ein paar Jahren der Trend schlechthin. Eine Schlaf-App, die misst unsere Schlafphasen, weil wir uns eben effizienter ausruhen wollen. Und das ist ja nicht alles. Wir zählen Kalorien, wir zählen Schritte und so weiter. Das Problem ist nur, behauptet der Autor Christoph Augner, Selbstoptimierung ist auch keine Lösung. So heißt sein Buch, und darüber habe ich mit ihm gesprochen. Guten Tag, Herr Augner.
Hallo.
Ja, also nicht nur einfach Schritte und Kalorien und Schlafphasen vermessen, das ist ja schon fast ein alter Hut. Welche Form der Selbstoptimierung hatten Sie denn im Kopf?
Also generell geht es bei der Selbstoptimierung darum, dass wir unseren Alltag, auch im Privatleben, immer mehr effizienter gestalten und versuchen eigentlich Prozesse zu implementieren, so wie wir es eigentlich aus der Wirtschaft kennen. Ja, da hilft uns natürlich die Digitalisierung mit allen ihren Möglichkeiten. Da geht es natürlich auch um die Schlafqualität, ums Kalorienzählen oder um die Schritte zählen, die man pro Tag zurücklegt. Aber im Prinzip ist das eine Lebenseinstellung, eine Haltung, die eben aus meiner Sicht ja keine Lösung ist, wie Sie gut gesagt haben, sondern einfach auch eine ganze Reihe von negativen Folgeerscheinungen mit sich bringt.
Aber das ist doch eigentlich prima. Wir wären fitter, leistungsfähiger, schlicht besser. Was ist daran schlecht?
Weiterentwicklung ist tatsächlich eine gute Sache, da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber wenn Sie das Beispiel, das ich auch in dem Buch bringe, nämlich meine eigene sportliche Aktivität, ich ging eigentlich immer laufen, um das als Ausgleich zu haben für meine Bürotätigkeit. Und plötzlich habe ich begonnen, das alles aufzuzeichnen, die Kilometerleistung, die Herzrate. Und ich war eigentlich nur mehr damit beschäftigt, während der Aktivität mein Smartphone zu überwachen und zu schauen, wie verändern sich diese Parameter im Laufe meiner Aktivität. Und ich glaube, daran wird schon sichtbar, dass wir da einfach sehr viel auch an Lebensqualität einbüßen und die Aktivität selber gar nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern das, was dann messbar ist, was sie dann als Zahlenwerte hinterher haben und damit auch eine Vergleichbarkeit haben.
Das heißt, ich kann weniger im Moment leben, weniger das Leben an sich genießen, wenn ich die ganze Zeit messe und auf mein Display gucke, wie denn das Leben gerade ist. Sie haben aber noch einen zweiten Vorwurf in Ihrem Buch, den ich da gefunden habe, nämlich Sie behaupten, wir haben damit so ein Zeitalter, in dem wir alle berauscht sind von der eigenen Bedeutung. Wie meinen Sie das?
Bei der Selbstoptimierung geht es ja darum, wirklich die eigene Person in den Mittelpunkt zu stellen. Also wir vergleichen uns tatsächlich mit anderen. Ja. Social Media gibt es ja hauptsächlich deshalb, um Vergleiche gut herstellen zu können. Aber im Mittelpunkt stehen wir immer als Person. Ja. Wir agieren, selbst wenn wir einen normalen Alltag haben, als wären wir Schauspieler, als wären wir große Selbstdarsteller. Und für diese Selbstdarstellung hilft uns quasi die Selbstoptimierung, indem wir uns zum Beispiel auf Social Media mit anderen wieder vergleichen und schauen, ja, wo sind wir denn in den Trends, wo stehen wir da gerade? Und das ist auch einer der Gründe, warum das heute auch so einfach ist, wenn Sie sogar das Essen, das Sie gerade zu sich nehmen, posten können, dann weiß eine andere Person genau, wo sie gegessen haben, was sie gekocht haben. Das sind Dinge, die ja früher gar nicht möglich waren, weil da wussten sie vielleicht, welches Auto ihr Nachbar fährt oder welchen Job er hat. Aber so ins Detail konnten sie da nie gehen.
Und wir posten natürlich auch gerne Sachen, wenn wir was ganz besonders Tolles geleistet haben, wenn wir uns raus aus unserer Komfortzone gewagt haben. Das ist ja auch so ein Slogan, den man gerne benutzt. Ne? Raus aus der Komfortzone, Sie drehen das um. Sie fordern uns auf, rein in die Komfortzone. Sollen wir alle ein bisschen fauler werden oder wie soll ich das verstehen?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, in einer Zeit, in der so viel Veränderung passiert, das ein bisschen umzudrehen und zu sagen, wo haben wir denn Stabilität im Leben? Und genau deshalb brauchen wir eine Komfortzone. Wir brauchen auch ein Stück weit Halt im Leben, Sicherheit im Leben. Nur dann kann man eben auch Veränderungen gut bewältigen. Wir leben heute in einer Zeit auch mit dieser Selbstoptimierung. Da ist Veränderung um ihrer selbst willen eigentlich der Hauptpunkt. Und das ist nur die halbe Wahrheit. Ja, das Leben besteht aus Veränderung, das ist gar keine Frage. Aber es besteht eben aus Veränderung und aus Stabilität. Ja, es gibt eben auch viele Dinge im Leben, die stabil sein sollen, die stabil bleiben müssen, weil wir sonst einfach eine Orientierung einbüßen und die müssen wir uns dann wieder über Social Media, über Dinge holen, die eben nicht sehr viel Mehrwert bieten.
Also rein in die Komfortzone, es wieder ja, mehr mit Stabilität das Leben genießen. Am Ende Ihres Buches haben Sie mich dann aber doch nochmal überrascht, weil da empfehlen Sie dann ja selbst Dinge wie Mäßigung und Selbstkontrolle. Das klingt zwar deutlich weniger nach irgendwelchen Hype-Schlagworten, aber ist Mäßigung und Selbstkontrolle nicht doch quasi dasselbe wie Selbstoptimierung?
Bei der Mäßigung geht es eigentlich eher darum, ein bisschen entspannter zu werden. Ja. Also Selbstoptimierung bedeutet ja möglichst viel in möglichst kurzer Zeit. Ja, wir sagen, wir haben nur dieses eine Leben, wir müssen wahnsinnig viel damit machen. Und es ist aber auch okay, wenn man mal kurz Zeit hat, beim Fenster rausschaut und nichts macht. Ja, also das Leben ist mehr als möglichst effizient die Zeit zu nutzen, da kann man auch mal die Seele baumeln lassen. Darum geht es in der Mäßigung. Und das ist eigentlich ein uraltes Konzept, was man bis in die Antike zurückverfolgen kann. Da war das eine Lebenstugend. Ja, da war das wichtig, die Mäßigung in den Vordergrund zu stellen.
Christoph Augner sagt das und er hat dieses Buch geschrieben, Selbstoptimierung ist auch keine Lösung, Schluss mit dem Perfektionswahn. Das kostet 16 Euro und ist bei Patmos erschienen. Dankeschön, Herr Augner.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Wann sind wir glücklich? Wann sind wir wirklich zufrieden? Dass Selbstoptimierung auch keine Lösung ist, darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen. Aber wie schaffen wir es denn dann, glücklich zu sein? Der Soziologe Martin Schröder, der untersucht solche Fragen. In seinem Buch »Wann sind wir wirklich zufrieden?« Untertitel »Überraschende Erkenntnisse zu Arbeit, Liebe, Kindern und Geld«. Guten Tag, Herr Schröder.
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, überraschende Erkenntnisse, muss ich sagen, ist ziemlich vornehm ausgedrückt. Als ich ihr Buch gelesen habe, da ist mir wirklich ein paar Mal die Spucke weggeblieben, was Sie da so beschreiben, wann wir zufrieden sind und vor allem auch, wann wir nicht zufrieden sind, besonders in dem Kapitel, in dem Sie sich mit Ehe und Familie beschäftigen. Was hat denn Sie persönlich am meisten überrascht?
Ja, also das, worauf Sie auch anspielen oder einer von mehreren Aspekten, der mich natürlich auch sehr überrascht hat, ist, dass man sehr oft sehr merkwürdige Männer-Frauen-Dynamiken findet. Also Männer, vor allem Väter, sind umso zufriedener, umso länger sie arbeiten, bis über 50 Stunden hinweg pro Woche. Und bei Müttern zeigt sich eben überhaupt kein Zusammenhang zwischen den Arbeitsstunden und der Lebenszufriedenheit. Noch so ein ganz komisches Ding, das man vielleicht nicht vermuten würde, ist, beide Männer und Frauen sind nicht zufriedener, nachdem sie Kinder gekriegt haben. Und noch so eine ganz merkwürdige Sache ist, Frauen sind auch dann unzufrieden, wenn Männer fast die gesamte Hausarbeit machen. Also wirklich teilweise so Ergebnisse, wo man sich dann auch denkt, kann das jetzt sein, wenn man sich eben wirklich die Daten angeschaut hat.
Das ist ja wirklich krass. Also sowieso, heiraten macht nicht so richtig zufrieden und besonders nicht, wenn man zu früh heiratet. Aber wenn man dann schon den Fehler macht zu heiraten, Männer und Frauen sind zufriedener, wenn die Frau weniger verdient als der Mann und wenn der Mann weniger Hausarbeit erledigt als die Frau.
Ernsthaft? Moment. Also das habe ich nicht gesagt. Heiraten macht schon zufrieden.
Aha.
Heiraten bringt ihnen auf einer 100er-Skala so 3 Punkte und Aha. sie sind in den Jahren nach der Heirat viel zufriedener. Nur die Zufriedenheit geht dann immer weiter zurück, bis sie irgendwann so 10, 15 Jahre nach der Heirat so zufrieden sind wie vorher. Aber heiraten macht schon zufrieden.
Aber eben auch nur, wenn ich erst relativ spät heirate.
Genau, also es zeigt sich zumindest, dass umso später Leute heiraten, wenn es eher so in Richtung 30, Mitte 30 geht, die langfristige Zufriedenheit danach stärker und nachhaltiger ansteigt, als wie wenn sie sehr früh heiraten.
Ah, okay, aber der eigentliche Knaller ist jetzt ja wirklich dieses mit dem, die Frau muss weniger verdienen, damit beide zufrieden sind, auch die Frau, und der Mann muss weniger Hausarbeit machen, damit beide zufrieden sind, auch die Frau.
Also erstmal muss ich ein bisschen einschränken, das sind ja nur Beobachtungsdaten. Ich sage jetzt nicht Leuten, bitte so das Leben leben.
Aha.
Und es sind auch nur die Daten, die sich von Deutschland in Deutschland seit 1984 finden. Ich sage ja auch nicht, so sind Männer und so sind Frauen und werden es in 50 Jahren auch sein. Aber ja, die Ergebnisse zeigen sich so, das ist merkwürdig. Und um die Frage direkt vorwegzunehmen, wie kann das denn sein? Naja, wenn ich jetzt nicht sage, Männer und Frauen sind so, dann ist die andere Alternative, dass das einfach sozusagen die Rollen sind, die wir für normal halten. Und auch wenn wir es vielleicht oft für richtig halten, für besser halten, wenn wir ein anderes Leben leben, ist es möglicherweise manchmal oder im Schnitt sogar die Situation, mit der wir dann doch am zufriedensten sind. Vielleicht, weil es einfach das ist, was uns sozusagen auch als Normalitätsvorstellung vorgelebt wurde, vielleicht sogar als wünschenswert präsentiert wurde. Aber das sind Interpretationen. Also mit den Daten kann ich erstmal nur zeigen, dass es so ist. Und möchte dann auch gar nicht vorgeben, woran es liegt, sondern wir müssen dann eben mal uns überlegen, wie das denn sein kann, dass Menschen in diesen traditionellen Konstellationen oft so gerade dann außergewöhnlich zufrieden sind. Das ist schon wirklich merkwürdig und auch ein bisschen verstörend tatsächlich.
Was das für Daten sind, die Sie jetzt auch mehrfach schon genannt haben, auf die kommen wir nachher noch. Ich kann aber auf jeden Fall schon andeuten, die ziehen sich über Jahrzehnte hin und gehen wirklich bis in die Gegenwart. Und das erscheint mir doch verblüffend, auch wenn Sie jetzt nicht so richtig gerne interpretieren wollen. Können Sie sich das erklären, warum tatsächlich bis in die Gegenwart Frauen, wenn sie erstmal richtig gut verdienen, lieber aufhören zu arbeiten, um ihren Partner nicht zu verstören?
Es gibt eine total merkwürdige Untersuchung aus Dänemark und die geht so. Sobald die Frau mehr als 50% des Verdienstes des Paares verdient, von 46 auf 47% mehr zu verdienen ist kein Problem, aber sobald sie mehr als die Hälfte verdient, und jetzt kommt der Knaller, steigen bei Männern der Absatz von potenzfördernden Produkten an und bei Frauen der Absatz von angstlösenden und schlaffördernden Medikamenten. Das haben dänische Wissenschaftler gemacht, die sowohl Zugang zu den Einkommensdaten als auch zu den Krankenakten von Menschen hatten. Und das ist ja völlig wahnsinnig. Also wie kann das sein? Und es spricht eben dafür, dass wir alle bestimmte Rollenmuster von unserem Partner gewöhnt sind und verunsichernd sind, wenn wir die nicht spielen. Sagen wir mal, Sie sind eine Frau und Sie sind mit einem Mann verheiratet und der würde jetzt morgen sagen, ich habe mich jetzt entschieden, ich laufe nur noch im Rock herum. Ne? Oder Ihre Frau würde jetzt sagen, ich habe mir jetzt die Haare abrasiert und probiere mit einer möglichst rauchigen Stimme zu sprechen. Dann wären wir eben verunsichert. Das fänden wir merkwürdig. Wir würden auch auf mehr Widerstand treffen in den Kreisen, in denen wir unterwegs sind. Und insofern spricht eben einiges dafür, dass wir zufriedener sind, wenn wir sozusagen diese typischen Geschlechterrollen leben. Nicht unbedingt, da kann ich gar nichts zu sagen, ich bin kein Biologe, weil die natürlich sind oder sowas, aber weil es natürlich immer einfacher ist, so zu leben wie das, was einem, ich sag mal, normal vorkommt und vielleicht auch als wünschenswert vorgelebt wird.
Das heißt, dann wäre Gewohnheit so ein bisschen so ein Zufriedenheitsfaktor. Sie gehen ja unglaublich viel durch. Macht Geld glücklich, Religion, eine tolle Wohnung, viele Freunde. Kann man da so eine Sache rauskristallisieren?
Naja, es gibt ja einen Grund, warum das Buch irgendwie 80 Aspekte auf 250 Seiten präsentiert, weil es eben nicht den einen Grund gibt. Aber also man kann schon ein paar Sachen festhalten. Soziale Kontakte, Kontakt mit anderen Menschen, egal ob es jetzt eine Partnerschaft ist, egal ob es Freunde treffen ist, macht glücklich. Ganz viel Materielles und so im Sinne von Erfolg macht nur dann glücklich, wenn man es nicht hat. Also auch wieder sehr vereinfacht. Sie sind mit mehr Geld zufriedener, aber nur bis ungefähr 2000 Euro netto. Dann wird der Zusammenhang schon sehr schwach. So, ne? Aber jetzt generell zu sagen, das sind die drei Sachen, das ist eben schwierig, weil wenn Sie mal über Ihr Leben nachdenken, so ist es ja auch nicht. Wenn Sie krank sind, wollen Sie vor allem gesund sein. Wenn Sie Ihre Freunde nicht sehen können, sehen Sie sich nach Ihren Freunden. Darum ist das schwer, das jetzt so in die Formel im Sinne von die drei Sachen sind es zu packen.
Schade.
Ja, schade.
Ja. Eine Menge Faktoren, die Sie da haben, eine Menge Daten und die Grundlage, die bildet eine Langzeitstudie mit zehntausenden Teilnehmern, insgesamt mehr als 600.000 Befragungen. Es ist ein unglaublicher Datenschatz, wirklich der Traum eines jeden Soziologen. Aber es ist natürlich auch knifflig, das auszurechnen dann, Herr Schröder. Also wir haben vorhin schon gesagt, so heiraten macht schon so ein bisschen zufriedener, aber zu früh heiraten nicht. Wissen wir dann jetzt, ist es wirklich das zu frühe Heiraten oder sind einfach unzufriedene Menschen eher geneigt, früh zu heiraten? Also statistische Zusammenhänge sind ja keine Ursachen. Wie haben Sie das bewerkstelligt?
Genau, also darum ist das Argument, es macht Zufrieden immer schwierig. Was man aber sagen kann, ist, es geht mit Zufriedenheit einher. Zum Beispiel in dem konkreten Fall, was ich da gemacht habe, ist, ich habe die Zufriedenheit vor der Ehe mit einbezogen in meine Berechnung. Also immer nur Leute verglichen, die vor der Ehe gleich zufrieden waren und dann geguckt, wie sich die Zufriedenheit von Leuten, die vor der Ehe gleich zufrieden waren, nach der Ehe entwickelt hat, je nachdem, ob sie früher oder später geheiratet haben.
Und woher wissen Sie, dass es nicht an der schönen oder viel zu kleinen Wohnung liegt, in dem die beiden zusammenleben?
Genau, also das kann man einerseits rausrechnen, wenn ich auch weiß, wie groß die Wohnung der Leute ist, dann kann ich eben rausrechnen, kann ich immer nur Leute vergleichen mit einer gleich großen Wohnung, aber Sie haben völlig recht, man muss dann eben auch einschränken, was man mit den Daten machen kann. Wenn es jetzt zum Beispiel daran liegt, dass Leute, die später heiraten, dann auch in einer größeren Wohnung wohnen und es ist die größere Wohnung, die sie dann glücklicher mit ihrer Ehe macht und ich aber auf diese Idee nicht komme oder die Daten nicht habe, dann kann ich eben nicht alles rausrechnen. Das ändert nichts daran, dass der Befund erstmal so ist. Es stimmt ja trotzdem, dass Leute, die später heiraten, auch zufriedener sind. Und es ändert auch nur begrenzt was daran, dass man es für sich als Ratschlag annehmen kann. Denn wenn sie später heiraten und die statistische Wahrscheinlichkeit dadurch höher wird, dass sie dann auch dabei in eine größere Wohnung ziehen, dann sind ja auch sie zufriedener, wenn sie im Schnitt später heiraten. Es liegt nur nicht an der späteren Heirat, sondern an etwas, was damit einhergeht.
Mhm. Es gibt noch eine Sache, wo ich mir denke, der Teufel steckt doch sehr im Detail, nämlich diese Frage insgesamt mit ihrem Leben, wie zufrieden sind sie auf einer Skala von 1 bis 10, das ist ja unglaublich subjektiv. Also woher wissen wir, dass wenn der eine 7 sagt, der andere vielleicht mit demselben Leben sagen würde, das ist eine 8 oder ist eine 8er Zufriedenheit doppelt so zufrieden wie eine 4er Zufriedenheit? Gibt es das überhaupt, eine doppelte Zufriedenheit? Wie sind Sie mit sowas umgegangen?
Ja, da kann man drei Sachen zu sagen. Erstens haben sich Wissenschaftler tatsächlich lange gefragt, was sagen diese Daten aus und haben dann gemerkt, aha, das geht damit einher im Extremfall, ob Leute sich umbringen, ob sie lächeln, ob ihre Freunde sie als glücklich bezeichnen. Also diese Daten scheinen schon was auszusagen. Dann haben Sie recht, 8 ist nicht doppelt so viel als 4, das ist der zweite Aspekt. Aber ganz, ganz viele Untersuchungen zeigen, im Wesentlichen kommen dieselben Ergebnisse bei raus, selbst wenn man es mit komplizierteren Methoden berechnet, die das so nicht in Rechnung stellen. Und drittens, was man macht, ist, man guckt sich nicht an, hat der eine 8 oder hat der andere 4, sondern wenn der eine immer 8 angibt, guckt man sich an, ob derjenige durch eine bestimmte Entscheidung auf 9 kommt. Und wenn der andere immer 4 angibt, dann guckt man sich an, ob diese Person durch eine bestimmte Entscheidung auf 5 kommt. Also man rechnet die Mittelwerte raus und guckt sich vielmehr an, ob Leute zufriedener oder unzufriedener sind, egal was ihr Durchschnittslevel ist, als sie normalerweise sind.
Eine letzte Frage zur Systematik, zur Methodik, das Ganze. Ich habe vorhin schon gesagt, das ist ein Wahnsinnsdatenschatz, den Sie da aber geerbt haben vom DIW, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. Die haben jetzt über Jahrzehnte so ein Panel befragt. Das heißt, da steckt zum einen drin, die Fragen sind durch eine Brille der, ich glaube, 80er hat das angefangen. Und es ist die Brille eines Wirtschaftsforschungsinstituts. Gibt es da etwas, was Sie vielleicht anders gefragt hätten oder was, wenn Sie das weitermachen würden, anders gerne fragen würden?
Ja, es gibt immer so Kleinigkeiten. Also generell muss man wirklich dem DIW da sehr für danken. Wir haben da anerkannterweise die allerbeste Panel-Untersuchung weltweit. Es gibt 10 Länder, die haben das so. Und man ist sich wirklich ziemlich einig, ob jetzt es noch eine andere gibt, die genauso gut ist, aber dass Deutschland somit die beste hat. Es gibt so ein paar Sachen, zum Beispiel, man hätte stärker Geschlechterrollenbilder abfragen können. Ne? Dann hätte man sich anschauen können, geht das so auch Leuten, die sehr egalitäre Verständnisse haben, dass selbst da die Frauen unzufrieden sind, wenn sie mehr verdienen als der Mann. Da gibt es immer so Kleinigkeiten. Und jetzt in der Covid-Krise war es ein bisschen schade. Da habe ich nämlich Daten aus England schon, die ich auswerten kann. Und das DIW hat auch schon Daten, aber die geben sie eben bisher noch nicht raus, sodass man für Deutschland noch nicht sagen kann, wie sich da die Lebenszufriedenheit jetzt in der Krise entwickelt hat. Aber insgesamt macht das DIW da wirklich super Arbeit. Also das muss man wirklich sagen.
Na dann gibt es da noch weiter mehr auszuwerten. Martin Schröder hat das Buch geschrieben, Wann sind wir wirklich zufrieden? Überraschende Erkenntnisse zu Arbeit, Liebe, Kindern, Geld. Und das Ganze eben auf der Basis der größten Langzeitstudie mit über 600.000 Befragungen. Und Herr Schröder, sind Sie jetzt zufrieden mit dem Gespräch?
8 von 10.
8 von 10.
Das ist doch schon sehr gut.
Okay. Das Ergebnis, das Buch zu kaufen bei C. Bertelsmann für 20 Euro. Dankeschön.
Ja, hat mich auch sehr gefreut.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ganz am Anfang haben wir heute über die toxische Macht von Narzissten gesprochen, wie sie mit ihrem Selbstwahn die ganze Umgebung ins Unglück stürzen können. Jetzt will ich aber optimistisch enden, mit dem Gegengift zu toxischem Narzissmus quasi, nämlich mit einem Lob der Höflichkeit.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die gängige Meinung ist ja, dass Äußerlichkeiten angeblich ziemlich überschätzt sind. Aber vielleicht ist ja das Gegenteil der Fall. Vielleicht achten wir in Wirklichkeit viel zu wenig aufs gute Äußere, auf die kluge Inszenierung, auf die gelungene äußere Form. Der österreichische Philosoph Robert Pfaller, der hat ein Buch über die Macht der Form geschrieben, also darüber, warum die Form mehr ist als reine Äußerlichkeit. Die blitzenden Waffen, so heißt dieses Buch von Robert Pfaller, und Martin Tschechne stellt es vor.
Warum Rabinowitsch die Sowjetunion verlassen will? Nun, antwortet der Antragsteller auf dem Amt, er habe 2 Gründe. Erstens fürchte er, das System könnte eines Tages zusammenbrechen und dann müssten sicher wieder die Juden als Sündenböcke herhalten. Unsinn, unterbricht ihn da der Beamte. Die ruhmreiche Sowjetunion werde ewig bestehen. Und Rabinowitsch, sehen Sie, genau das wäre dann der 2. Grund. Robert Pfaller hat die Geschichte bei Slavoj Žižek gelesen, den bewundert er. Ein Philosoph, der sich nicht scheut, Witze zu machen, um etwa zu illustrieren, wie Form und Bedeutung einer Mitteilung ganz unauffällig nebeneinander herlaufen, bis einer kommt und eine der beiden Dimensionen nur mal kurz antippt. Dann werden sie sichtbar. Das kann lustig sein, vor allem aber gibt sich Struktur zu erkennen, Absicht, Wirkung, Strategie. Genau darum geht es in diesem Buch, um das, was Sprache und Kommunikation quasi nebenbei schaffen und was doch im zivilisierten Umgang erstaunliche Macht entfaltet, die Macht der Form. Pfaller zitiert viele solcher Geschichten und Sentenzen, von Aristoteles über Kant bis Sex and the City. Dazu Marshall McLuhan, Montaigne, Sigmund Freud. Streng genommen ist dieser ganze Essay ein einziger Spaziergang durch die Ideengeschichte. Sehr gebildet, sehr kurzweilig, angenehm zu lesen. Und wie auf der Agora im alten Athen stellt der Autor zunächst mal Fragen.
Warum verfangen bestimmte Werbeslogans und andere nicht? Was ist es, das einen wissenschaftlichen Titel nicht nur informativ und klar macht, sondern auch die Leser neugierig werden lässt und sie mit Lust auf Lektüre infiziert? Was berührt uns an einem Kunstwerk? In welchen Worten muss ein Rat an unsere beste Freundin formuliert sein, um ihr aus einem Schlamassel helfen zu können?
Es sind immer wieder die Waffen der Form, die der österreichische Philosoph aufblitzen lässt, mit erkennbarer Freude, wie beim Witz über den schlauen Rabinowitsch, der dem Beamten genau die Antwort gibt, die der nicht hatte hören wollen. Oder in der Analyse der genial gesetzten Pointen in einem Film wie »Manche mögen's heiß« von Billy Wilder. jemanden verlocken, verführen, auf ihn eingehen, ihn als Gegenüber wahrnehmen, Bildung transportieren und jenseits der ausgetretenen Pfade neues Wissen überhaupt erst denkbar machen. Die Mittel dazu sind immer die treffende Formulierung, die pointierte Folgerung, Metapher und kalkulierte Brechung, allgemein Ästhetik und Dramaturgie oder Neudeutsch das Narrativ. Und gebraucht werden sie, so Pfaller, einfach überall.
Als Konsumenten, Freunde, Liebende, als Menschen, die Kunst betrachten, als Empfänger von Werbung oder von Beeinflussung durch sogenannte soziale Medien, erfahren wir die Macht der Form. Und nicht immer in bewusster Weise. In anderen Momenten, zum Beispiel als Diskutanten, Ratgeber, Scherzende, in Gesten der Höflichkeit, als Gestaltende, Nachdenkende oder Schreibende, bringen wir diese Macht selbst zum Einsatz und wissen doch nicht immer genau, was uns da gelingt, beziehungsweise wie und warum es gelingt.
Waren es nicht freie und heitere Zeiten, als man einander die Tür aufgehalten oder Komplimente gemacht hat, selbst wenn sie nur höfliches Geplänkel waren? Immerhin konnten sich beide Seiten so versichern, dass sie eine gemeinsame Ebene hatten, eine gemeinsame Kultur, die es dann auch erlaubte, mit Fremden ein Gespräch zu beginnen, ohne die Sorge, damit als übergriffig oder seltsam angesehen zu werden. Die Analyse all dieser Formen und Formeln geht also weit über nostalgische Träumerei hinaus. Sie betrifft den Schritt aus dem eigenen Gesichtskreis zur zivilen Gemeinsamkeit, von der Mühsal wissenschaftlicher Faktensammlung zur Erkenntnis, von der Vereinzelung zur Achtsamkeit und am Ende zur Zivilisation, zur Lebensform der Stadt.
Wie die antiken Rhetoriker lehren, ist Zivilisiertheit nicht nur eine Tugend, sondern vor allem auch eine Verpflichtung im öffentlichen urbanen Raum. Dort hat man eine Situation immer zu gestalten. Urbanität ist darum nicht allein die Kenntnis und Fähigkeit zum Spielen mit Worten, sie ist auch eine ethische Verpflichtung dazu. In bestimmten Situationen muss man spielen, wenn man kein Tölpel sein will, der die Leute mit bloßen Sachinformationen langweilt.
Leider habe die Tölpelhaftigkeit gerade Konjunktur, klagt Pfaller. Der Argwohn, die Beschwerde, das postmoderne Bedürfnis, sich eine eigene Identität zu basteln, selbst wenn ihre Komponenten immer nur Versatzstücke sind. Was dem Philosophen fehlt, schmerzlich, und was er mit einer geradezu barocken Fülle von Geschichten und Ideen belegt, sind Raffinesse und schillernde Verlockung, sind Spiel und Witz, das Bedürfnis, etwas auszuprobieren oder in eine Rolle zu schlüpfen, und das alles nicht zum luxuriösen Zeitvertreib, nicht um dem Alltag ein Glanzlicht aufzusetzen, sondern weil darin eine Bedingung für das Zusammenleben liegt. Oder, um die Rhetoriker der Antike zu zitieren, das Blitzen der Waffen ist kein Selbstzweck, keine Dekoration. Es ist die Voraussetzung ihrer Schärfe.
Martin Tschechne war das, über das neue Buch von Robert Pfaller, Die blitzenden Waffen über die Macht der Form. Das kostet 22 Euro und ist bei S. Fischer erschienen.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.